Cliffhanger.
So funktioniert Storytelling, der Storytelling-Podcast von Narrative Impact. Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Cliffhanger, dem Storytelling-Podcast für alle, die einfach besser, professioneller und bei dem heutigen Thema, muss man das vermutlich sagen, effizienter Geschichten erzählen wollen. Denn heute geht es zum zweiten Mal um die Wunderkiste der künstlichen Intelligenz und den Möglichkeiten, mit KI Storytelling zu betreiben. Für alle, die uns zum ersten Mal hören, für wen ist dieser Podcast eigentlich gemacht, Gunnar?
Hallo, ja, er ist für alle, die finden, dass mehr und besseres Storytelling im Beruf, im Unternehmen und im Leben helfen kann, besser zu kommunizieren, besser und überzeugender zu sprechen und auch glaubwürdiger zu sein. Das gilt für euch alle, die ihr zuhört, wie für Unternehmen, Marken, Medien oder Storytelling, hier seid ihr richtig. Jörg und ich nehmen euch mit ins Universum des Storytellings und dieses Universum ist fast unendlich. Es umfasst die Trickkiste Hollywoods, die Tiefen der Psychologie und die Werkzeuge des Journalismus, um Geschichten spannender und überzeugender zu erzählen. Wer sitzt hier am Mikrofon? Jörg ist von uns beiden der Journalist.
Hallo, genau.
Ja. Und seit vielen Jahren auch Trainer für Journalisten. Schreiben tun wir beide, aber ich muss zugeben, seine Texte sind eleganter und leichter.
Ich liebe das jedes Mal, wenn du das sagst. Das geht immer runter wie Öl. Fantastisch, ja.
Ist auch so gemein. Zusammen zeigen wir in diesem Podcast und unseren Seminaren, Trainings und Workshops, wie besseres Storytelling funktioniert.
Genau, also Storytelling mit Wirkung, könnte man sagen, das ist das, worum es sich dreht. Und deshalb findet ihr auch unter unserer Marke narrative-impact.com im Netz also zahlreiche Informationen dazu. Und dort findet ihr auch unser Workshop-Angebot, denn wir hatten einige Nachrichten von euch bekommen, ob dieser Podcast, den wir hier jetzt seit so langer Zeit machen, ob der auch eigentlich in Form von einem Workshop verfügbar ist, also ob es Seminare gibt, die sich auf die Inhalte beziehen, über die wir hier regelmäßig sprechen. Und die Antwort ist ja. Und diese Seminare, die Beschreibung dieser Seminare und Workshops findet ihr auf unserer Website. Ich wiederhole den Namen nochmal. narrative-impact.com.
Grüßes. Genau, also unbedingt mal vorbeischauen. Wir trainieren Profis aus Kommunikationsabteilungen, aber auch Menschen aus Abteilungen und Unternehmen, die bisher wenig kommuniziert haben und einfach stärker gehört und besser verstanden werden wollen.
Genau, und das sagt Gunnar Brune, mein sehr, sehr geschätzter Kollege und Stratege in unserer Firma. Gunnar ist genau wie ich ein riesen Storytelling-Fan, aber er arbeitet anders als ich. Er ist mehr so der Analytiker und Architekt des Storytellings. Würdest du sagen, ist das eine Beschreibung, die, jetzt grinst er, bei der du dich wohlfühlst, Architekt des Storytellings?
Ich sag's auf jeden Fall. Auf die Analysemethoden kommen wir heute noch, nicht wahr?
So ist es, auf jeden Fall. In der letzten Folge, da haben wir fast so ein kleines Medientraining zum Thema Storytelling in Interviews gegeben. Da ging es also darum, wie erzähle ich meine Geschichte, wenn ich interviewt werde, wie dringe ich durch. Heute wollen wir ein Thema fortsetzen, auf das wir immer wieder angesprochen werden, denn im November letzten Jahres haben wir in Folge 8 über das Thema künstliche Intelligenz und Storytelling gesprochen.
Ja, Hammer. Im Nachhinein war das ein verrücktes Timing, denn das war ja kurz vor der ChatGPT-Revolution.
Ja, total. Also, und ich finde auch, ja, das adelt uns im Nachhinein total, dass das so zeitig gepasst hat. Und gib zu, Gunnar, du hast es gewusst, denn du hast ja, das ist jetzt hier quasi, ich schmücke mich jetzt bis mit fremden Federn, weil Gunnar ist derjenige, der das scharfe Buch zu dem Thema geschrieben hat, das kompetente, tiefschürfende Buch, nämlich Künstliche Intelligenz heute, zum Thema KI, und das erschien nun genau in dem Zeitfenster, als alle anfingen, darüber zu sprechen. Ja. Also, hast du es vorher gewusst, Gunnar?
Nee, ich habe das nicht gewusst und ich bin auch überzeugt davon, das hat niemand gewusst. Also, eigentlich haben alle, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, damit hat keiner gerechnet. Mhm. Niemand hat geahnt, was passieren würde, wenn ein Chatbot mit einer GPT-Maschine kombiniert wird. Keine Angst, wir erklären ja gleich noch, ne? Mhm. Für alle, die die erste Folge nicht mitbekommen haben. All die Experten, die seit Jahren forschen, Algorithmen trainieren und Unternehmen gründen, niemand hat damit gerechnet, was durch den Release von ChatGPT passieren würde. Auch wir nicht, denn die eigentliche Maschine GPT in der Version 3, das war ja genau das Thema unseres Podcasts. Wir hatten ja schon ganz viel darüber gesprochen, was da passiert und was sozusagen, ohne dass die Öffentlichkeit das wirklich groß wahrnimmt, schon möglich ist. Aber wir hatten nicht damit gerechnet, was dann 2, 3 Wochen später passieren würde.
Total, genau. Und wir hatten in der letzten Folge, also in der letzten KI-Folge darüber geredet, wie der Guardian, also die englische Tageszeitung, mit diesem Service gearbeitet hat und welche Erfahrungen dabei gemacht wurden. Und wir haben über die Muster- und Anomalieerkennung gesprochen, die vielen aktuellen KI-Modellen zugrunde liegt. Vielleicht für alle, die letzte Folge nicht gehört haben, Gunnar, magst du diesen Begriff nochmal kurz erklären?
Ja, ich glaube, das haben wir gar nicht erklärt und vielleicht ein paar Sachen werden wir jetzt nochmal ein bisschen vertiefen, die wir beim ersten Mal so drüber gesurft sind. Also schauen wir mal, was eine Mustererkennung ist. Er wird ein wiederkehrendes Muster erkannt. Also stellen wir uns vor, es sind viele grüne Punkte irgendwo oder ich habe bestimmte Buchstaben, die ich erkennen kann. Ne? Also Mustererkennung wird zum Beispiel auf Handschrift trainiert oder eben eine Kurve oder eben alles, was wiederkehrend typisch ist. Und das, die Anomalieerkennung ist sozusagen die Verwandte der Mustererkennung. Bei ihr wird ein einzelnes abweichendes Signal gesucht. Also das schwarze Schaf, das sprichwörtliche, die lila Kuh, ein Funkloch oder eben eine Monsterwelle mitten im Ozean. Irgendwie sind also Muster und Anomalien verwandt, aber irgendwie auch das Gegenteil. Wie finden wir die? Und danach, dabei wird ganz nochmal flach ausgedrückt, nach Wahrscheinlichkeiten gesucht. Und es werden einfach Studien genommen, was hat man gemessen, dann guckt man, wie sind die Wahrscheinlichkeiten, dass was Bestimmtes passiert. Und die Wissenschaft nennt diese Methoden multivariate Analysemethoden. Das sind Analysemethoden wie zum Beispiel Clusteranalysen, Regressionsanalysen. Was machen die? Also eine Regressionsanalyse versucht einen Zusammenhang zwischen zwei Dingen mit einer Linie oder einer Kurve oder sowas darzustellen. Man hat also eine Punktwolke und dann wird da im Prinzip eine Durchschnittsgerade oder Linie reingelegt. Das kennen viele aus dem Studium. Eine Clusteranalyse, die sucht nach so Haufenbildung. Gibt es ja dann vielleicht auch woanders im Leben Haufenbildung. Und diesen Werkzeugkasten der multivariaten Analysemethoden, den nutzen die brillanten Köpfe der Datenwissenschaft nicht umfassend. Das ist also nur ein Absprungbrett für künstliche Intelligenz. Aber diese Data Scientists, die arbeiten schon sehr viel damit und das ist eine der Säulen, die künstliche Intelligenz gebaut wird.
Okay, das klingt erst kompliziert, aber wenn man darüber nachdenkt, ist es eigentlich fast ein bisschen banal. Und es ist banaler als das, was man, wenn man jetzt so diese Horrorvorstellung von KI hat, von künstlicher Intelligenz hat. Es klingt bei weitem nicht so komplex, denn man hat ja erstmal andere Bilder im Kopf, nämlich die Assoziationen gehen viel so in Richtung Hollywood, Star Wars, Blade Runner, Terminator, die Matrix-Serie, Ghost in the Shell und so weiter. Also ja, genau. All das ist das nicht, wovon wir gerade sprechen, sondern ein viel, viel grundsätzlicheres und einfacheres Verfahren, gell?
Genau, genau. Also das, was du jetzt gerade geschildert hast, das ist ja, sind wir beide von überzeugt, das große Missverständnis, über das wir schon in der letzten Folge gesprochen haben. Wir dürfen uns heute künstliche Intelligenz nicht als Roboter mit starkem Arm und menschlichem Gesicht aus einem Kinofilm vorstellen, sondern wir sollten an Machine Learning denken, wie ein aktuelles Werkzeug, das uns hilft, Aufgaben zu lösen, eben Muster oder Anomalien zu erkennen und daraus Dinge abzuleiten und vielleicht Entscheidungen besser zu treffen. Mhm. Zurück zum Storytelling. Lass uns doch nochmal ansehen, was ChatGPT und Storytelling miteinander zu tun haben.
Ja, du hast ja schon ganz früh gesagt, dass diese Technik das Schreiben und Erzählen von Geschichten verändern wird. Ich bin da auch ganz d'accord mit ChatGPT. Hat uns ja alle und allen diese Möglichkeiten der automatisierten Texterstellung so ein bisschen offengelegt. Und also es hat dadurch, kann man sagen, auch einen unglaublichen Demokratisierungsprozess gegeben. Vermutlich noch nie in der Geschichte der Menschheit hat ein Service nach 5 Tagen 1 Million Nutzer oder Zugriffe gehabt. In den Monaten April und Mai 2023 verzeichnete die Seite jeweils 1,8 Milliarden einzelne Zugriffe.
Ja. Das ist wirklich unglaublich. Also das, wo wir sagen, das ist das, was das die Welt und vielleicht vieles gerade am stärksten beeindruckt und zum Teil auch verändert. Und da hat jeder direkt Zugriff, der die Internet hat. Also Wahnsinn. Ist einfach unglaublich, ist eine super spannende Geschichte und ich weiß auch nicht weiter.
Ja, ich weiß, wir haben darüber ja auch so über den Kaffee schon oft gesprochen und du hast also diese Formulierung taucht bei dir immer wieder auf. Du sagst, das ist eine super, super spannende Geschichte. Vielleicht magst du das nochmal genauer erzählen, inwiefern das eine super, super spannende Geschichte ist.
Was ich so schön daran finde, ist, das ist eine Geschichte von vielen die weniger wissen, aber gemeinsam mehr entdecken als die wenigen Eingeweihten, die so schlau und kenntnisreich sind und eben auch wenige sind. Also die wenigen, die so viel wissen, die können nicht so viel wie ganz viele, die irgendwie einfach gute Laune und kreativ sind.
Ihr merkt schon, der Gunnar redet wirklich so und es ist manchmal ein bisschen kompliziert und verschwurbelt. Deshalb, Gunnar, komm auf den Punkt und sag's nochmal so.
Okay. Also, die Technologie des GPT beruht auf neuronalen Netzen. Mhm. Und diese Netze, mit denen, also dieser Typus von Netzen, mit denen GPT arbeitet, die werden seit 2017 Transformer genannt. Mhm. Mit denen wurde aber schon in den 90er Jahren an Universitäten, auch in Deutschland, gearbeitet. Da gibt es sozusagen von Lautsprechern wilde Diskussionen, wer jetzt als Erster da und das erfunden hat. Und kann man lustig nachlesen. In den 2010er Jahren wurden dann mit neuen Computern potentere Maschinenmodelle aufgesetzt. Ne? Konnte man, die Theorie war da und man konnte es praktisch besser machen. 2018 wurde GPT-1 veröffentlicht. Und 2019 dann GPT-2, da merkt ihr schon, ne? 18, 19, 20 kommt dann, 2020 kommt GPT-3. Ne? Und dieses GPT-3, mindestens das, wurde schon kommerziell vermarktet und von vielen Content-Produzenten eingesetzt. Mit dem Wissen haben wir ja schon unsere letzte Folge gemacht. Mhm. Dieser GPT, dieser Generative Pre-Trained Transformer, ich sag mal, das ist eine Art Marketingbegriff, um seine eigene Technologie nochmal so ein bisschen lauter zu machen. Es ist also eine bekannte Technologie in einer schon länger bekannten Anwendung. Und das Produkt war am Ende seines Lebenszyklus. Ihr habt das eben gehört, ne? 17, 18, 19, 20. Und dann haben wir 22. Also irgendwie ist das schon, die anderen Produkte waren alle ein Jahr und jetzt haben wir auf einmal 2 Jahre und da denkt man schon, da kommt was Neues. Im Spätsommer, das weiß man mittlerweile, 2022, wurde GPT-4 trainiert. Und im März 2023 kam die Technologie dann ja auch auf den Markt. So, wir haben also ein Produkt, das ist schon alt. Und was passiert in so einer Situation, wenn ein Unternehmen ein altes Produkt am Ende des Lebenszyklus hat, das vom Hof muss?
Vom Hof. Das ist die Logik von so einem Autohändler, ne? Der Golf 1, 2, 3, 4, man hat die alte Karre da noch stehen, das Zeug muss vertickt werden und deshalb meine Vermutung, ich bin ja hier nicht der Marketing-Oberchecker wie du, Gunnar, aber ich vermute, man will das Zeug loshaben, man macht das Produkt sehr vermutlich billiger.
Genau, die alten Karren müssen vom Hof.
Genau.
Also billiger, das Auto wird am Ende des Modellzyklus nochmal mit vielen Extras und billiger verkauft. Ne? Der Lebensmittelhändler oder die Lebensmittelhändlerin, die sagt sich, Mensch, die Bananen haben braune Flecken, die machen wir jetzt auch billiger. Die müssen mögen das noch und die freuen sich, dass sie preiswerter werden. So wird das gemacht und so wurde das auch mit GPT gemacht. So, jetzt umsonst für alle. Aber es gab ein Problem. So ein GPT, das ist ein Werkzeug ohne Griff, mit dem es möglich ist, es festzuhalten und zu benutzen. Also alle Heimwerker wissen, eine Feile ohne Griff tut weh.
Nur ein Stück Metall.
Das funktioniert nicht. Da kann ich nicht mit feilen. Ich muss da einen Griff dran machen. In der Sprache der IT ist so ein Griff das User Interface. Und GPT-3 war eben ein Werkzeug ohne User Interface. Ich muss da ein Interface zu haben. Und so kann ich es nicht nutzen. So eine Schnittstelle, also den Griff zu programmieren, das kostet Geld. Aber es gibt eine einfache Lösung. Es gab nämlich schon Chatbots. Also wurde einfach ein Chatbot vor GPT gehängt und alle konnten damit spielen. Ja. Chatbot ist sozusagen das billigste Interface, weil es gab schon Chatbots und irgendwie ähnlich von der Logik auch irgendwie auf Sprachen. Ich verkürze das jetzt ein bisschen unzulässig, aber wie gesagt, alle konnten damit spielen.
Ich finde das ein super Bild. Das ist, ich bleibe mal kurz in diesem Vergleich mit dem Auto, ne? Also es ist ein Automodell, das vom Hof muss, aber es ist total, wie so ein Formel-1-Bolide, in dem man gar nicht richtig einsteigen kann, um ihn zu fahren. Und jetzt schnallt man was davor oder baut eine Tür ein oder irgendwas, dass plötzlich das Ding für alle nutzbar ist. Und ich gestehe, ich habe es natürlich auch gleich ausprobiert und ich war erstaunt, wie gut das funktionierte. Also es ist ja sehr, sehr anwenderfreundlich im Sinne von, ne? Jeder kann, also meine Kinder können das hier benutzen. Und sehr, sehr vermutlich haben, also wir kennen ja die Zahlen, es unglaublich viele Leute sofort ausprobiert, Gunnar, oder?
Ja, absolut, absolut. Und was kam bei dir dabei heraus?
Also viele Menschen kreativ sind und spielen, dann kommen halt Dinge raus, mit denen vorher niemand
Niemand
so.
gerechnet hat, ne?
Ja, ganz genau, ne? Also
Was sind das für Dinge, Jörg?
ja, also KI, die Software schreibt, ne? KI, die Eventkonzepte schreibt. Also ich habe, also das vielleicht, ich erzähle das mal an einem Punkt, ja, was ich wirklich super crazy fand. Ein Freund von mir, der ist ein sehr, 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 sehr guter Unternehmensberater und ist mit einem unglaublich komplizierten, ausgefeilten Konzept, an dem die Wochen gearbeitet haben, zu einem Kunden gefahren. Und die haben im Zug nach einem Alternativkonzept zu ihrem Konzept gesucht und haben das von der KI im Zug entwickeln lassen. Und die hatten nach einer halben Stunde ein tragfähiges, zweites, alternatives Konzept. Und der Kumpel von mir ist fast durchgedreht, weil er sagte: Alter, das gibt's doch gar nicht, dass sowas Starkes entsteht in so kurzer Zeit. Das ist also eine der Sachen, die in meinem Umfeld passierte. Und KI wird natürlich jetzt in anderen Bereichen jetzt wieder ganz anders eingesetzt. In Doktorarbeiten, wenn die KI, ich in Tüdelchen, ja, ich hebe meine Finger für die Anführungszeichen, versuche die zu schreiben. KI, die alles Mögliche macht. Und das war ja eigentlich das Verrückte, dass es eben nicht nur irgendwelche Texte waren, die entstanden, sondern diese Software schreibt. In den Händen von uns allen konnte ja, oder hat man das Gefühl, kann diese KI plötzlich letztlich alles.
Auch Storytelling.
Ja, ich finde auch Storytelling, ich habe es probiert, die ersten Versuche, ich gestehe, haben mich verblüfft. Ich hatte mal so eine Zeit, da habe ich bei jedem Ergebnis das Gefühl, das ist irgendwie immer nur 3 plus, aber es kam schon eine Menge raus und wie gesagt, ich war tendenziell beeindruckt und
Ja,
verblüfft.
also ich auch. Es war, als ob der Chatbot die KI aus einem Gefängnis gelassen hätte.
Ja, du bist ja der Mann, der sich unglaublich gut auskennt mit den Mythen und du hast ja vor allem die ganzen Klassiker wirklich gelesen. Also der Satz brüllt einen an, ne? Das ist so ein bisschen die Büchse der Pandora und jetzt kommt alles raus, oder?
Ja, musste ich auch denken. Und das, natürlich, du kennst mich, direkt nochmal nachgeguckt, weil alles irgendwann gelesen, aber am Ende ist das auch irgendwie eine große Matsche im Kopf, ne? Also, ich
Ja.
habe nochmal nachgelesen und die gute alte Geschichte von der Büchse der Pandora passt wunderbar. Und dann doch wieder nicht ganz, denn die Büchse der Pandora enthält ja Unheil, Klammer auf, plus Hoffnung, Klammer zu.
Als letztes, genau.
Mir würde aber das Feuer als Bild und die Geschichte des Prometheus besser gefallen. Wir zähmen es nicht, es bleibt eine Energie, mit der wir verantwortungsvoll umgehen müssen. Ich glaube, das passt auf das, was wir jetzt gerade veranstalten, besser. Naja.
Ja, wirklich Warnhinweis und Triggerwarnung. Gunnar und die Klassiker der Weltliteratur. Gunnar mag diese alten Geschichten einfach total. Man muss sich dann immer unheimlich nochmal konzentrieren. Wie war das eigentlich nochmal mit der Mythologie? Also deshalb, ich stoppe dich mal kurz und lass uns nochmal zurückgehen. Also zurück zum Storytelling und KI. Was geht nicht? Wie schätzen wir das ein?
Ja, genau richtig, was du sagst. Wir haben gesehen, je mehr Menschen KI ausprobieren, desto mehr Möglichkeiten werden entdeckt. Das ist einfach wunderbar. Und an dieser Stelle müssen wir einen Begriff einführen.
Okay, schieß los.
Generative AI oder generative KI. Das ist ein Begriff, den wir, ich glaube, den gab es damals schon, als wir den ersten Podcast gemacht haben, aber der hatte nicht diese Bedeutung, weil es eben diese Revolution noch nicht gab. Das ist ein Sammelbegriff für alle Formen von KI, die Texte, Bilder, Filme und so weiter erschafft, also generiert. Diese generative KI ist ein Teilbereich von KI und steht jetzt im Fokus des Interesses. Aber ganz wichtig für alle, die sich für künstliche Intelligenz interessieren, das ist nur ein Teil der großen Welt von künstlicher Intelligenz und Data Science. Und jetzt gerade wird da so alles reingeschaufelt, weil eben das die große Sache ist. Und ja, also ist auch manchmal so ein bisschen Hype, aber das ist wichtig. Wir reden jetzt hier gerade über generative KI und damit nur ein Teilbereich der KI.
Ja, und ChatGPT ist der Superstar dieser generativen KI. Es gibt natürlich noch mehr. ChatGPT basiert auf einem sogenannten Large Language Model. Gunnar kürzt das immer ab und viele andere natürlich auch als LLM. Und diese Modelle basieren wiederum auf Natural Language Processing, kurz NLP.
Genau, das ist natürlich alles, das kann natürlich missverständlich sein, weil NLP kennt man auch aus einem anderen Zusammenhang, wo das nicht so
Genau,
positiv
neurolinguistisches
konnotiert ist.
Programmieren,
Aber hier
ne?
in diesem Kontext ist es eben Natural Language Processing, passt also gut.
Genau. Und Large Language Modelle gibt es eben viele. Unter Nerds ist das so ein beliebtes Hobby, sein eigenes LLM auf dem eigenen Rechner zu haben. Das ist dann zwar viel langsamer, aber man hat eben sein eigenes und KI ist nämlich die vielleicht demokratischste Supertechnologie, könnte man sagen, eben weil so viele es nutzen können.
Genau. Und deswegen ist es vielleicht auch kein Zufall, dass es viele Menschen brauchte, um die Potenziale eines LLMs wirklich zu entdecken. Vielleicht nochmal Klammer auf, eigenes LLM auf dem Rechner zu haben. Das haben die dann meist nicht in dem Sinne komplett programmiert, sondern es gibt die Dinge Open Source aus einer Bibliothek. Dann schnappt man sich eins, probiert damit rum, macht es vielleicht noch ein bisschen besser. Es ist dann aber brutal langsam. Ne? Mhm. Also, aber das Spannende ist eben, dass viele Menschen dazu Zugang haben, um die Potenziale eines LLMs wirklich zu entdecken.
Du hast eben gesagt, das ist kein Zufall, dass es viele Menschen brauchte, um diese Potenziale zu entdecken. Mhm. Es hätte ja auch so eine kleine Gruppe der Eingeweihten sein können, die das alles aufhebelt. Aber es brauchte diese vielen Menschen. Wie meinst du das genau, Gunnar?
Ja, genau. Also vielleicht steckt das sogar in diesen Teilen der KI drin. Also schauen wir uns das Ökosystem nochmal näher an. Das ist nämlich ganz faszinierend. Wir haben eben schon den Begriff der Demokratisierung. Die Programmiersprachen, mit denen wir es hier zu tun haben, sind vergleichsweise einfach. Eine der beliebtesten heißt Python und wurde von dem Niederländer Guido von Rossum mit dem Ziel entwickelt, so lesbar wie möglich zu sein. Das war wirklich sein Ziel. Und da ist ihm das auch relativ gut gelungen. Wenn man das liest, hat man das Gefühl, ich verstehe so ungefähr, was da passieren soll. In Python gibt es viel guten Code, also programmierte Teilsoftware, welche als Open Source in öffentlichen Bibliotheken frei verfügbar sind. Das ist jetzt nicht die Stadtteilbibliothek, vielleicht wird es eines Tages so sein, sondern da geht man eben zu großen Konzernen oder Organisationen hin und kann sich dann da einfach ein Stück Code aus der Bibliothek nehmen. Diese Open Source Software, das können Algorithmen mit bestimmten Fähigkeiten sein, also wie zum Beispiel eine Handschrift zu erkennen. Und die werden dann von Entwicklern kombiniert und weiter trainiert. Also statt der Handschrift erkennen sie dann Blumen, ne? Weil eine Blume vielleicht auch eine zackige Außenform hat, wie eine krakelige Handschrift. Was machen die Entwickler dann? Die nehmen sich verschiedene Codes und kombinieren die. Und in der letzten Zeit sind gleich mehrere LLMs als Open Source verfügbar geworden. Es gab also auch so eine Art Wettbewerb, wessen Modellarchitektur dort sozusagen von möglichst vielen Menschen genutzt wird.
Der gierige Teil in mir denkt dann gleich, wie super, wenn dieses Baumaterial frei verfügbar ist oder verfügbar ist, heißt das, ich könnte mir oder man könnte sich oder ich mir vielleicht sogar selber auch mein eigenes Chat-GPT bauen, Gunnar?
Also ich ganz bestimmt nicht, du vielleicht. Ich kenne eine ganze Reihe von Leuten, die jetzt nicht das Ganze gebaut haben, sondern wie gesagt, ne, sich Sachen zusammengesucht haben, das auf ihre Rechner gelegt haben und so weiter. Und die Mittel, die man dafür braucht, sind nicht so schwer zu finden, wenn man sich auskennt.
Ich habe den Nutzen all dessen bisher nur so noch nicht ganz verstanden. Was hätte ich davon, Gunnar, wenn ich mein eigenes LLM, also Language Large Model, hätte? Was wäre der Vorteil?
Wir haben ja beide schon fleißig gespielt und wir bekommen dann ein besseres Storytelling. Denn die Modelle sind nur so gut, wie sie trainiert wurden. Und wenn ich meine eigene Geschichte, also die meines Unternehmens oder meiner Marke oder eben meiner persönlichen Geschichte erzählen lassen möchte, dann sollte ich die KI, die all das tut, was ich gut trainiert habe, auch sozusagen auf meinen Daten trainiert haben.
Für all das, wenn ich das wirklich machen würde, also meine ganz private Lösung finden würde hier, ich bräuchte doch unfassbare Rechenpower. Und das würde doch bedeuten, das wäre wahnsinnig teuer, oder? Wie schätzt du das ein?
Genau, das ist genau ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Umsonst ist das nicht. Und wir sagen immer, Rechenpower ist so billig gerade, aber diese Modelle brauchen teilweise unglaubliche Rechenzeiten. Das ist ja so auch eine große Diskussion bei OpenAI, sozusagen, wie viel Geld die jeden Tag und jeden Monat ausgeben. Kann also sehr teuer sein. Kann ein paar tausend Euro im Monat kosten. Also ich habe gerade mit einem, mich hat gerade jemand gefragt und der hat mit jemand verbunden und dann hatten wir eine Diskussion und dann kam raus, ja, das sind ein paar tausend Euro im Monat oder du baust dir eben geschickt deinen eigenen Rechner auf, dann musst du bestimmte Typen von Chips haben und so weiter. Wird also dann irgendwann sehr kompliziert. Wenn man also so ein Modell professionell laufen lassen will, dann ist das richtig was für Profis und dann muss ich meinen Bleistift spitzen oder die Excel-Tabelle genau programmieren, damit da am Ende auch eine schwarze Zahl rauskommt.
Und ja, damit es sich überhaupt lohnt.
Dann in den Kosten untergehe.
Ja. Aber wenn die LLM dann erstmal läuft,
dann gibt es eben immer noch Qualitätsunterschiede der LLMs.
Habe ich schon gedacht, aber mein eigenes, also ich versuche immer noch vorzubohren, wo jetzt mein großer Vorteil ist, weil einer der Nachteile, das ist ja dieser Gruselbegriff des Halluzinierens. Und wenn ich jetzt irgendeine Variante mir basteln könnte, mit selber geschnurpselten Chips oder irgendeine, also Homemade-Variante, dann wäre das ja super, dass diese Variante eben nicht mehr halluziniert, also sich Studien ausdenkt oder Personen ausdenkt, die es gar nicht gibt.
Genau.
Und wäre das der Fall, der eintreten würde, Gunnar?
Genau. Weil du es mit spezifischen Themen trainiert hast. Und im Prinzip gibst du dem Modell sozusagen eine Vorlage. Das hat das alles schon mal gesehen.
Super. Ich habe jetzt ordentlich Espresso schon drin und ich muss gerade an diesen, das ist jetzt ein bisschen Quatsch, aber ich muss gerade an diesen Song denken von den Prinzen. Da singen die doch, ich schreibe einen Hit, die ganze Nation kennt ihn schon, alle singen mit, oh, ganz laut im Chor, das geht ins Ohr, keiner kriegt davon genug, alle halten mich für klug, hoffentlich merkt keiner den Betrug, denn das ist alles nur geklaut. Das ist so ein
Das ist
bisschen die
alles
Nummer,
nur
oder?
geklaut.
Es ist so ein bisschen die Nummer. Wenn ich es mir also richtig bastle, dann habe ich also gutes Basismaterial, in dem ich mich dann großzügig bediene. Und wie endet der Song? Ich glaube, der Refrain endet mit Entschuldigung, das habe ich mir erlaubt. Das ist so ein bisschen das Motto, oder?
Entschuldigung, das ist schön zitiert und miserabel gesungen.
Ja, voll.
Immerhin hast du
Das ist der
deine
Espresso.
Quelle und Inspiration genannt.
Ja, die Prinzen.
Die Autoren fühlen sich hoffentlich geehrt und das machen LLMs in der Regel nicht, ne? Also Entschuldigung, das habe
Quellennennung.
ich mir erlaubt, kommt denen nicht über die Lippen.
Das stimmt. Und Quellennennung, was ja eigentlich, das ist ja quasi für alle, die je an der Uni waren oder auch sonst irgendwie rechtschaffen arbeiten, ist das natürlich eine ganz entscheidende Sache. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, dass man mit einer KI arbeitet, die auch die Quellen nennt. Aber also Bing zum Beispiel nennt ja die Quellen, die ich benutze. Ist das richtig, Gunnar?
Ja. Von Bing kommt das. Du meinst die Suchmaschine Bing, ne? Also jetzt nicht.
Ja, genau. Und das haben wir uns auch kurz letztens zusammen angesehen. Die gibt also die Quellen an, also die sie nutzt, um ihre Antworten zu generieren. Aber ich sag mal, darf die generative AI das einfach, ich meine, Geschichten verwursten, neu erzählen, also quasi das postmoderne Verfahren?
Ja,
Ist das erlaubt?
ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ist rhetorisch,
Ja,
ne? Sag mal.
genau, weil letztlich. Das ist ja so wie beim Samplen von Songs. Also ich entnehme ja Material und stelle es neu zusammen. Ne? Die Jurisprudenz, die ist sich da noch nicht ganz einig. Für die Forschung darf man wohl vieles bereits ausprobieren, aber für kommerzielle Produkte gelten meiner Ansicht nach strengere Regeln. Und wenn ein Unternehmen generative AI in Form von Texten oder Bildern anbieten will, dann sollte die IMHO auch mit dem eigenen Material trainiert werden. Und nicht mit irgendwas oder einfach allem, sag ich mal so. Wobei ich mir kaum vorstellen kann, ehrlich gesagt, wie man das alles überprüfen will. Ich habe kürzlich in einem Podcast über Drehbuchschreiben was Ähnliches gehört und ich fand das total interessant. Da ging es genau um diese Frage, wenn die KI das ganze Drehbuch irgendwann schreibt, muss man das dann eigentlich öffentlich machen oder ist dann jemand anderes da eigentlich dran schuld? Und derjenige oder demjenige, der diese Ideen erstmal nicht benutzt hat und mit deren oder dessen Daten die KI trainiert wurde, muss der eigentlich irgendeine Art von Anerkennung bekommen oder wahrscheinlich dann Geld. Und in dem Podcast kamen die dann, also die Macher, zu dem Schluss, das waren also alles so abgefahrene Drehbuchschreiber, die glauben, dass am Ende die KI Drehbücher schreiben wird und ein Mensch wird am Ende das Ganze, cooler Fachbegriff, fronten, ja. So, also dass es also jemanden gibt, der sich quasi dann vor die KI stellt und sagt, nee, nee, das ist nicht alles irgendwie zusammengeschustert, sondern ich habe mir das alles ausgedacht, sodass es also ein menschliches Antlitz gibt, aber hinten arbeitet die KI und kompiliert Sachen. So,
Total
fand ich
spannend. Also
interessant.
den Begriff des Fronten kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Und faktisch sehe ich das genauso.
Ja, das
Also
Lustige war, Gunnar, dass die in dem Podcast, weil das ja Drehbuchschreiber waren, dann gleich sagten, das ist aus sich heraus eine geile Geschichte. Darüber sollte man einen Kinofilm drehen. Der Autor und Regisseur, der nur noch mit Hilfe von Computern arbeitet, alles sich generativ zusammenkloppeln lässt und der also quasi von der Panik angetrieben wird, dass irgendwann das aufgedeckt wird, dass alles die Maschinen für ihn gemacht werden. Naja, also ich finde es super spannend, ja, das Fronten.
Und ich sehe es genauso. Also Du bist ja eingestiegen mit dem Rechtsthema und da sage ich, lass die Gerichte mal machen.
Ja.
Sozusagen von meinem Bauchgefühl, was ist richtig und falsch, sehe ich das genauso, kannst dich einfach klauen, ne? Also auch das abgrenzen. Und zum Glück gibt es andere, beklagen sich da viel drüber. Es gibt aber, wie ich finde, eine sehr stichhaltige Diskussion auf EU-Ebene. Da wird nämlich etwas vorbereitet, das heißt Artificial Intelligence Act, also eine Rechtsnormen für den Umgang mit künstlicher Intelligenz. AI Act oder AIA heißt das dann so in den Kürzeln. Damit sollen die Risiken von künstlicher Intelligenz kontrolliert werden. Und ihr ahnt es, dafür gibt es ganz viel Diskussion. Das ist auch spannend, hat aber nicht viel mit Storytelling zu tun, viel mit Rechtswissenschaft und Rechtsphilosophie. Also stopp an dieser Stelle. Und nochmal zurück auf Storytelling. Ich glaube, wir müssen nochmal erklären, was beim Halluzinieren passiert und was das Halluzinieren ist.
Genau, weil das ist ja so ein Begriff, um den sich gerade vieles dreht. Also es geht um diesen ja, faszinierenden, aber auch gruseligen Blödsinn, der plötzlich aus
Gruselig.
dem Nichts, ja, irgendwie ist es ja schon weird, wenn aus dem Nichts sowas entsteht. Also das Ausdenken von Fakten, der plötzlich aus dem Nichts kommt, ich gebe zu. Ich schaue immer mal, wie man das so eben identifizieren kann und dass man vielleicht das auch mit dem Prompten so macht, dass es nicht passiert, aber es ist eben ein interessantes und kurioses Phänomen.
Ja. Na toll, halluzinieren und prompten. Jetzt müssen wir das nochmal erklären. Also, du
Genau, ach
fängst
super,
an.
jetzt habe ich gleich den zweiten Schwierigbegriff reingebracht. Also ich übernehme mal das Halluzinieren. Also es ist eigentlich einfach, also wenn diese Systeme und Modelle nicht genug Informationen haben, dann werden sie kreativ und denken sich einfach Fakten aus. Und da müssen wir eben alle gemeinsam total aufpassen. Am schönsten funktioniert dies bei Pressemitteilungen. Ganz, ganz oft wird dabei einfach die Chefin des Unternehmens, also Frau, jetzt ich halluziniere auch, ne, Frau Dr. Musterfrau oder der Chef, Herr Dr. Mustermann, einfach erfunden. Und so ein Fehler lässt sich natürlich leicht entdecken und korrigieren. Aber es verblüfft mich immer wieder, wie schnell diese Fehler dann doch entstehen. Und
Ja.
ja, das ist das eine, das ist das Halluzinieren. Und das andere ist Prompten. Willst du das
Ja.
übernehmen, Gunnar?
Ja, nochmal kurz, das finde ich wirklich, wir nutzen das ja mittlerweile, wenn wir so ein Seminar machen, dann sagen wir das gar nicht, sondern wir, ne, alle, die es jetzt
Ja.
hören und dann Seminar machen, die werden dann diese Übung schon kennen. Also Pressemitteilung schreiben lassen für das Unternehmen und bums, hast du Halluzinieren in 3 von 4 Fällen. Also kommen wir vom Halluzinieren zum Prompten. Prompten ist das gezielte Formulieren einer Aufgabe für die generative KI. Je genauer und detaillierter ich prompte, desto besser wird das Ergebnis sein, wenn ich das schlau gemacht habe.
Genau. Und jetzt kommt ein Teil, auf dem wir beide ganz besonders stolz sind. Und du darfst darauf ganz besonders stolz sein, weil der Hauptinput dafür kam von dir. Wir haben nämlich ein Modell für besonders cleveres Prompten.
Genau. Und wie gesagt, wir haben ein Modell und fang du vielleicht mal an.
Genau. Also es ist ein bisschen, also es ist gewachsen aus einem Herangehensweise aus dem Journalismus. Also wer, wie, was? Jetzt du,
Wo
Gunnar.
und wem? Oder 5 Ws und wir haben geklaut, nicht nur beim Journalismus, sondern auch bei der Sesamstraße. Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Ist die
Genau.
Eselsbrücke. Also wer, wie, was? Wo und wem sind die 5 Fragen, die wir stellen für ein einfaches Prompten von Text?
Ja. Genau.
Ja, und wenn ich einen Text vor einer generativen KI schreiben lassen will, muss ich folgende Fragen eben beantworten. Wer soll also sprechen oder schreiben?
Wie soll gesprochen oder geschrieben werden? Also sachlich, emotional, wütend, laut, leise.
Was soll gesagt oder erzählt werden? Gibt es eine Botschaft? Gibt es eine Geschichte? Was ist der Inhalt? Und wer ist die Heldenfigur? Ihr erinnert euch, die Heldenreise, Folge 2 unseres Podcasts. Und wie ist die Heldenfigur als Charakter oder sogar Archetyp, also Folge 6 dieses Podcasts? Ihr müsst euch also schon ein bisschen Gedanken machen, wenn ihr in das Storytelling mit KI einsteigt, weil sonst überlasst ihr alles dem Zufall.
Ja, und dann die Frage, wo, also welches Medium nutzen wir für unsere Story? Ist das am Ende eine Postkarte oder ein Social Media Post und dann auch auf welcher Plattform? Also ist das das für LinkedIn oder für Insta, eine Pressemitteilung oder was ist die Textform, ne? Ist das eine Bedienungsanleitung? Auch das muss geklärt werden.
Genau. Und ganz bestimmt nicht als letztes, wem? Also, welcher Zielgruppe wollen wir die Geschichte erzählen? Wer sitzt da im Publikum?
Ja, und das finde ich halt einen super cleveren, smarten Punkt, ne? Dass man das mitdenkt, wer soll das am Ende eigentlich alles lesen oder Gunnar hat das abgekürzt mit wem, ne? Also eigentlich ganz einfach, all das, was wir bedenken wollen, wenn wir eine gute Geschichte erzählen wollen, müssen wir der KI auch briefen. Das ist, könnte man sagen, das ist das Prompten, also man die richtigen Fragen stellen.
Genau.
Was wir auslassen im Briefing, überlassen wir dem Zufall. Also jetzt wird es kreativ oder auch gefährlich. Das kann super sein und Inspiration bringen. Sinn macht es aber nur, wenn es diese Freiheit auch in der eigentlichen Aufgabenstellung gibt. Also wenn ich eine Bandbreite von Lösungen haben will, aber wenn ich schon genau weiß, was ich haben will, dann ist ein klares Briefing besser, oder Gunnar?
Total, total. Prompten ist wie Briefen. Briefen ist wie eine Textaufgabe. Das ist, was wir in der Schule lernen und oder wo wir es zumindest als Aufgabe bekommen. Je besser wir lernen, das zu machen, dann wiederum ist ein wenig wie in der Sesamstraße. Wer wie was, wieso, weshalb, warum. Und das ist natürlich nur der Einstieg ins Prompten, weil danach wird es dann natürlich komplizierter. Und das würde diesen Podcast mindestens in dieser Folge sprengen.
Richtig. Und das ist ein so spannendes Thema, oder? Weil man ahnt die Möglichkeiten und es geht letztlich nur darum, die richtige Frage zu stellen und dann öffnet sich diese Schatulle. Es ist ein total interessantes Ding. Ich habe übrigens mal mit der Frau zusammengearbeitet, die den Song für die Sesamstraße geschrieben hat und getextet hat, eine Kollegin von der
Nein.
Brigitte. Ja. Und die hat die Rechte dafür, weil sie damals Mitarbeiterin bei der Sesamstraße war, alle abgegeben. Und das ist, wahrscheinlich wäre sie jetzt Millionärin. Total irre. Prompten. Also,
Oh ja,
wer, wie,
ein
was,
schönes Thema
wo
mit
und
den ganzen
wem?
Rechten hatten wir eben schon mal.
Ja, total.
Wir
Juti, ich gucke mal auf die
kommen wir
Uhr.
gerade ans Ende, ne?
Ja, genau, wir müssen jetzt mal wieder Richtung Heimathafen fahren. Also Ende dieser Folge, also das war jetzt unser zweiter Exkurs und unsere Reise durch die KI. Ich glaube, Gunnar, wenn ich jetzt hier mal kurz mit dir ganz tiefen Blickkontakt aufnehme, ich glaube, wir werden uns öfter noch mit dem Thema beschäftigen, weil es nimmt ja eher zu als ab und es wird ein Tool, mit dem wir auch alle Routinen entwickeln werden. Und ich glaube, es ist sinnvoll, in Abständen Update zu geben, was in dem Bereich KI und Storytelling passiert, oder Gunnar?
Auf jeden Fall.
Ja. Okay. Also, Ausblick auf die nächste Folge. Wir werden wieder in der nächsten Zeit was über KI machen. Es wird aber nicht genau die nächste Folge sein. Da machen wir noch was anderes. Und was das ist, das wird eine kleine Überraschung. Und ich freue mich darauf schon sehr stark. Das wäre es soweit. Oder was sagst du, Gunnar?
Ja, im Prinzip sage ich, könnten wir schon fast Tschüss sagen, ne?
Super. Und, ah, genau, du hattest mir vorher noch eben noch mal zugerufen. Wir wollten noch auf eine Sache hinweisen. Und zwar, das hatte ich vorne mal schon kurz angedeutet, ich wiederhole es nochmal, weil wir E-Mails dazu bekommen hatten. Und hier ist quasi meine Antwort. Ja, wer diesen Podcast nicht einfach nur hören will, sondern Storytelling praktisch lernen will, wir bieten natürlich Kurse an. Schaut einfach mal auf narrative-impact.com nach unseren Seminaren, Trainings und Workshops oder schreibt uns eine E-Mail an cliffhanger@narrative-impact.com. Das ist es. Bis bald. Ich freue mich sehr. Ciao.
Auf jeden Fall, bis bald, tschüss.
Cliffhanger. So funktioniert Storytelling. Der Storytelling-Podcast von Narrative Impact.